Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem Gespräch mit Ulrike Gero. Über Ulrike Gero, über den Fall Ulrike Gero und über die Welt, in der das alles stattfindet. Ulrike, ich habe dich vor knapp zwei Jahren kennengelernt. Da war deine Welt gerade im Umbruch, deine persönliche Welt. Und du hast mir das anekdotisch wunderbar veranschaulicht. Du hast gesagt, heute Morgen habe ich in der Uni Bonn einen großen Festvortrag gehalten im großen Saal. Jetzt rede ich mit dir auf deinem Querdenker-Plattform und heute Abend halte ich im Rotary Club zu einen Vortrag, weil mein Vater 80. Geburtstag hat. Da war alles drin, die höhere Tochter, der akademische Star oder die akademische Koryphäe, die gerade ihre Professur in Bonn angetreten hatte, und zugleich stand sie auch schon mit einem Bein in einem nicht selbstgewählten Underground. Was hat dich vom Pfad der Tugend abgebracht? Du warst ja sozusagen ein Wunderkind.
Also Walter, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit zum Gespräch. Ich würde fast, das Buch ist jetzt erschienen für die das sehen jetzt. Insofern ist dieses Buch, der Fall Gero, der Anlass für dieses Gespräch. Ansonsten würde ich erst fast sagen wollen, dass ich zu dem Thema fast ausgeredet bin. Ja, also das geht jetzt eben schon seit, ich sag mal, doch geraumer Zeit, weil ich jetzt eben schon 14 Monate auf dieses Gerichtsverfahren warte. 14 Monate ist eine lange Zeit, die man so im Leben hängt, in so einem wie zwischen Baum und Burke. Ne? Das Alte ist noch nicht weg, das Neue ist noch nicht da. Es ist ja auch tatsächlich so, dass ich sagen muss, dass ich dankenswerterweise für diesen Fall doch einiges an Öffentlichkeit bekommen habe. Also Unterstützung, Zuspruch. Der Westend Verlag hat jetzt eben dieses Buch gemacht, was du gerade in die Kamera gehalten hast. Und ich würde tatsächlich an erster Stelle sagen wollen, dass ich das mache, hat viel damit zu tun, dass viele andere, denen Gleiches passiert, die Öffentlichkeit nicht haben. Ja, also es ist auch für Gabriele Giese, die Herausgeberin von diesem Buch ist, es ist ganz wichtig, das hat sie auch in dem Vorwort geschrieben, der Fall Gero ist nur der Name für ein Phänomen und das Phänomen heißt Eliminierung von deutschen Universitäten unter fadenscheinigen Gründen. Dafür gibt es jetzt mein Gesicht und mein Gesicht ist ein bisschen bekannter als das von anderen, deswegen kann ich eine Öffentlichkeit vielleicht generieren, mit der wir vielleicht noch eine bürgerliche Mitte erreichen, der wir eigentlich zurufen wollen, wacht mal auf, weil wenn heute die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr ist, dann ist morgen auch eure Freiheit in Gefahr, selbst wenn ihr es jetzt noch nicht merkt. Ja, also das nur mal vorab gesagt, weil es mir sehr wichtig ist, dass ich diese Begriffe, die du jetzt in der Einführung so benannt hast, ja, die Koryphäe, wann bist du vom Glauben abgefallen und so, weil ich da gerne ein bisschen weg von möchte, also weg von meiner Person hin zu dem Phänomen, es wird eliminiert an deutschen Universitäten unter fadenscheinigen Gründen. Ich würde hier gleich gerne in dem Zusammenhang einen zweiten Namen nennen. Günther Roth ist auch ein guter Bekannter von mir. Dem passiert gerade Ähnliches an der in München, ja, an der Universität München. Der hat jetzt auch nicht sozusagen meinen Namen, ja. Deswegen gucken da auch weniger Leute hin. Es ist aber genau das Gleiche. Also werden Forschungssemester nicht bewilligt, kommt der Prozess nicht zustande, hängen die Leute zwischen Baum und Burke. Und es ist in jedem Fall tragisch für die Leute, die das erleben. Ja, also das vielleicht vorab. Und jetzt zu deiner Frage, wann bin ich vom Glauben abgefallen? vom Glauben abfallen ist ja auch nach Faust, wenn wir uns das nochmal angucken, den Faust, ist das ja ein langer Prozess, vom Glauben abzufallen. Ja, man fällt ja nicht wie so ein reifer Apfel vom Stamm, sondern wie hältst du es mit Gott und das Gretchen sind ja lange Prozesse, auch im Faust ausbuchstabiert, die Osterglocken, die nochmal rufen und so. Ja, also ich würde mal sagen, und das ist mir auch wichtig zu sagen, es war jetzt nicht Corona, wo ich irgendwie was gemacht habe, sondern das wissen die wenigsten, aber mir ist ja 2013 schon mal gekündigt worden. Und eigentlich habe ich da Ähnliches erlebt. Da habe ich ja dieses Buch geschrieben, warum Europa eine Republik werden muss und verschiedene Artikel. Und das war ja eigentlich auch, sagen wir mal, eine Kritik am EU-System. Während der Bankenkrise, in der ich eigentlich formuliert habe, Leute, so geht das nicht mit der EU-Governance. Ja, so. Ich habe das damals wahrscheinlich intelligenter gemacht, weil ich es spielerisch gemacht habe. Ja, warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie. Das hatte so ein bisschen was Spielerisches, weil eine Utopie muss ja keiner ernst nehmen. Und insofern konnte man so einem System ein Buch vor den Latz knallen, indem man ungefähr geschrieben hat, eure EU funktioniert hinten und vorne nicht und ist nicht glaubwürdig. Aber ich habe es mal nett gemacht. Ich habe mal als Utopie verpackt, wie es eigentlich sein müsste. Ja, deswegen war es damals nicht ganz so hart. Also ich bin nicht so ganz rausgeworfen worden. Wobei ich auch damals im Juli 2013 zum ersten Mal meinen Job verloren hat. Also mir wurde eigentlich gekündigt, um das mal zu sagen. Das weiß ich noch genau. Ich hatte am 24. März 2013, kann ja jeder nachgucken, in der FAZ einen Artikel, warum Europa eine Republik werden muss. Und eine Seite. Und damals durfte ich noch in der FAZ schreiben. Und sonst wo. Und
Und
danach
sonst
ging
wo
ein
noch, ja.
Riesenshitstorm los, auch damals schon, ja. Und im Mai wurde ich nach London zitiert, wo meine Chefs halt waren. Und da sollte ich im Grunde unterschreiben, dass ich keine Texte mehr als Büroleiterin des European Council on Foreign Relations publiziere, die nicht mit London abgesprochen sind. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, wir sind doch hier ein Think Tank, ich kann auch Texte schreiben.
Es ist Ihnen wichtig, gerade jetzt, dass es weiterhin kritischen und unabhängigen Journalismus gibt, dann unterstützen Sie Manova am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie dadurch weiterhin Beiträge wie diesen hier. Vielen Dank.
Also ich habe den Zettel nicht unterschrieben, indem ich mich hätte verpflichten sollen, Texte vorher gegenlesen zu lassen. Das habe ich nicht unterschrieben. Und kurze Zeit darauf wurde mir gekündigt, im Juli 2013. Und ich bringe das natürlich damit in Zusammenhang. Ja, ich kann es nicht beweisen, aber ich bringe das damit in Zusammenhang. Ja, ich bin also ein uncontrolled missile geworden. Ich habe auf einmal Dinge geschrieben, die man nicht so haben wollte. Und dann war ich im Juli 2013, damals war ich 50, hatte beide Kinder noch, schon mal gekündigt. Also ich will damit sagen, ich mache die Erfahrung zum zweiten Mal, nur ist es diesmal ein bisschen mehr aufgefallen, weil Corona hat halt alle Leute betroffen während dieser Euro-Krise. Da haben die meisten Leute, das haben die nicht so verstanden, faule Griechen, und das hat die Leute nicht interessiert, ja. Während Corona hat alle interessiert und ich war halt ein bisschen
Ja.
bekannter, deswegen ist mein Rauswurf von der Uni Bonn, der hatte eine andere Inszenierung, ja.
Aber die haben dich doch erstmal sozusagen wissend eingestellt, dass du ketzerisch frische Thesen hast für ein neues, für ein anderes Europa. Du hast ja kein Geheimnis draus gemacht. Also es war sozusagen, man wollte diese leicht aufmüpfige Person haben, die auch ja wunderbar in der Presse Kontakte hat und so weiter und so weiter.
Ja,
Also sehenden
und das ist
Auges war
tatsächlich
doch alles
interessant. Ja,
gut.
überhaupt ist es interessant. Das können wir ja vielleicht einfach mal aufblättern. Als ich dann dieses Buch geschrieben habe, warum Europa eine Republik wurde, also 2013, wie gesagt, wird mir gekündigt, ja, und dann mache ich aus diesem FAZ-Artikel, weil ich ja denke, oh, da muss ja irgendwas drin sein, wenn das jetzt schon so eine Welle schlägt, mache ich also ein Buch. Und das Buch erscheint 2016, warum Europa eine Republik werden muss. Und mache das, weil ich mich inzwischen ja frei finanziert habe über das European Democracy Lab, also sozusagen nicht mehr, ich hatte halt die Freiheit auch, ja, nicht mehr im System zu sein, das zu machen. Und das Interessante war dann, dass dieses Buch, weil ich ja doch noch bekannt war, ja, dass dieses Buch tatsächlich eine Riesenwelle gemacht hat. Also das Buch also Bestseller wurde sehr schnell 80.000 Mal verkauft, wenn man die E-Books alle einrechnet, wurde als Taschenbuch nachgedruckt, wurde nachgedruckt von der Bundeszentrale für politische Bildung, also so eine preiswerte Schülerausgabe für 4,50 € 8-mal übersetzt. Also kurzes Buch war ein Riesenerfolg. Ja, und jetzt muss man sich den Kontext vergegenwärtigen. 2016, wo wir also Orban schon haben und die Abschaffung der Gerichtsbarkeit und die Peace-Partei 2015 und 2016 Brexit. Also Europa ist richtig im Dreck. Ja, Ka Flüchtlingskrise. Keiner hat mit, also alle haben die Nase voll. Europa ist populistisch und so. Und in dem Moment schreibe ich eine Utopie und sage eigentlich, hallo, es könnte so schön sein. Ja, der Sonnenstrahl Europas, ja. Und das hat, glaube ich, den Erfolg dieses Buches gemacht. Und weil das dann so ein Erfolg war, kam sozusagen, ich sag mal, das System, wie auch immer, ja, denen, denen ich den Spiegel der Utopie vorgehalten habe, das ist die Realität, der Populismus, hier ist die Utopie, die kamen nicht mehr an mir vorbei. Das ist eine ganz interessante Zeit gewesen. Und zwar fing das so an, auf die Utopie hat als erstes die Kunst reagiert. Ich erzähle das wirklich gerne. Also ich wurde eingeladen zum Beispiel zur Art Biennale nach Moskau oder zur Art Biennale nach Kiew oder auf irgendwelche Theater zu Veranstaltung. Also ich habe im Prinzip die Europäische Republik auf der Bühne gemacht, wie Bertolt Brecht, ja, die Bühne kann die Realität erschaffen. Und ich habe tatsächlich in dieser Zeit überhaupt selber erst gemerkt, was Theater kann. Also, dass das auch die Aufgabe von Theater ist, eine Zukunft für eine Gesellschaft auf die Bühne zu bringen und dass sie von der Bühne in die Realität kommt. Es war wirklich so. So. Dann habe ich also 2016, 17 war ich mehr in Theatern unterwegs, während ich aus dem politischen Raum, sagen wir mal, irgendwelche Einladungen bei der Konrad-Adenauer-Stiftung oder so, da war ich gecancelt. Da bin ich nicht mehr eingeladen worden, ja. So, und dann habe ich das aber auf dem Theater gemacht und es war genauso, wie ich beschrieben habe. Von der Bühne kam es wieder in die Realität und weil das Buch so eine Wirkungsmächtigkeit hatte, kriegte ich dann 2 Jahre später, also zeitversetzt, kriegte ich dann wieder Einladung, sagen wir mal, von Michael Roth, der war damals Europaminister, können wir mal über die Europäische Republik diskutieren und auf, oder Peter Altmaier, ja. Also auf einmal saß man wieder in den üblichen politischen Foren und hat ganz ernsthaft über die Europäische Republik diskutiert, ob das jetzt nur eine Utopie ist oder ob man das machen könnte. Und das ist ja ein schöner Prozess. Also man schreibt eine Utopie, die über die Bühne in den realpolitischen Raum wieder reinkommt. Insofern würde ich sagen, im Gegensatz zu, was dann mit mir nach Corona passiert ist, bin ich halt nur halb rausgeflogen. Und weil ich es nett gemacht habe, also in der Art wie beschrieben, kriegte ich die Tür wieder aufgemacht. Ja. Und dann war es ja so ein Erfolg, dass ich tatsächlich sagen würde, dann hat die Uni Bonn, die ja Exzellenz-Uni ist und im Zuge dieser Exzellenz-Universitätsgeschichte sollte ja ein Europa-Institut gegründet werden. Das war ja der eigentliche Zweck auch meiner Berufung, dass ich nicht nur dort Professorin werde für Politikwissenschaft, sondern eben auch das sogenannte CERC leiten sollte, Centre Ernst Robert Curtius, ein Europa-Institut. Und dieses Institut, und jetzt wird's wirklich interessant, ja, das kann man noch heute auf der Webseite nachlesen, hatte zum Ziel, Europa jenseits der paradigmatischen Annahmen des 20. Jahrhunderts neu zu denken. Das ist die Zielsetzung. Ich sage den Satz nochmal. Wir wollen ein Institut schaffen, das jenseits der paradigmatischen Annahmen des 20. Jahrhunderts Europa und seine Rolle in der Welt neu denkt. Das sollte da wissenschaftlich reflektiert werden, ja? So, und von diesem Hintergrund kriegte natürlich diese Europäische Republik, die ist ja genau das. Also wir denken Europa neu jenseits der paradigmatischen Annahmen. Und von diesem Hintergrund kriegte das Ungewöhnliche, also das Kreative, was ja eigentlich sonst, also Kreativität ist ja nicht kein wissenschaftliches Kriterium, ja, muss man schon sagen. Aber von diesem Hintergrund dieser Institutsgründung kriegte natürlich dieses Kreative, was ich mir herausgenommen hatte mit der Europäischen Republik, kriegte eine Dynamik. Und insofern würde ich tatsächlich sagen, dass sich diese, in dem Moment, wo ich aus der Utopie eine Realität gemacht habe, im Diskurs, so wie ich es eben beschrieben habe, wurde dieses Diskursangebot tatsächlich zur Chance und damit auch zur Chance auf diese Bewerbung. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Uni Bonn mich, nachdem das so ein Erfolg war mit der Republik, genau deswegen eingestellt hat, weil das hätte ja die, sozusagen das Ziel erfüllt, Europa unter mit den, also mit Unterbruch der paradigmatischen Annahmen neu zu denken. So. Und insofern war da alles gut. Also ich glaube tatsächlich, da dieses Stellenangebot, ich gab ja Mitbewerber, ne? Es haben sich, glaube ich, 40 Personen mitbeworben auf diese Stelle, aber ich habe sie dann eben bekommen, weil es vielleicht, weil ich vielleicht den kreativsten Diskurs angeboten habe. So, jetzt reden wir von 2020, war die Bewerbung. Also wir sind schon in Corona, wir sind schon im Lockdown. Den Vertrag unterschrieben habe ich im März 2021. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt, März 2021, tatsächlich war ich schon vernehmbar als kritische Stimme. Also ich weiß, dass ich bei dieser Achte, es gab ja eine große Achte, Film im Dezember, ich glaube im Oktober 2020, da habe ich schon sehr kritisch gesprochen. Ich habe in mehreren Deutschlandfunk-Interviews im Prinzip Maßnahmenkritik gemacht. Ich war bei Servus TV. Also man hätte schon merken können im März 21, dass ich jetzt nicht so ganz auf dieser Linie bin, wie schrecklich das Coronavirus ist und wir müssen uns alle schützen, ja, sondern dass ich den Finger gehoben. Aber offensichtlich hat man das noch nicht so richtig wahrgenommen bis März 21. Also ich sage mal, ich erinnere mich auch, und es ist für den Kontext vielleicht nicht uninteressant, ich kriegte die ersten E-Mails, wo mir Leute gesagt haben, Frau Gero, Sie bewerben sich doch, Sie sind doch gerade in einem laufenden Bewerbungsverfahren. Wollen Sie nicht lieber mal den Mund halten? Und dann habe ich immer zurückgeschrieben, ich bewerbe mich doch an einer Uni. Bewerbe mich doch an eine Universität mit Forschung von Freiheit und Lehre. Ich werde doch nicht zu einem Thema, das mein Thema ist, nämlich die Schädigung der Demokratie. Ich bin ja Politikwissenschaftlerin. Ich kann doch nicht zu diesem Thema den Mund halten. Ja. Und dann müssten wir noch kurz diskutieren. Es gibt ja aus der Zeit der 70er Jahre, du erinnerst dich sicherlich, so radikalen Erlass, gibt es ja dieses Buch, die Verantwortung des Gelehrten, öffentlich zu sprechen. Ja, das ist damals, als in Hannover so ein paar Leute auch verklagt wurden und denen die durften Lehre. Genau, von der Verantwortung.
Brückner, war das nicht?
Genau, Peter Brückner, genau dieses Buch, ja.
Peter Brückner, ja.
Und dieses Buch hatte ich mir dann im Antiquariat besorgt und habe mir gedacht, weil das ist ja, also nochmal zurück auf diese E-Mail, Sie sind doch in einem laufenden Bewerbungsverfahren, wollen Sie nicht lieber den Mund halten, ja? Das insinuiert, dass ich mich in Gefahr begebe, wenn ich den Mund halte, wenn ich nicht den Mund halte. Und es insinuiert aber auch, dass ich mich doch besser privatisiere, also besser meinen Fokus auf diese Stelle richte und die möglicherweise gefährde, wenn ich spreche. Ja. Und in dem Zusammenhang finde ich das Buch von Peter Brückner, ja, dieses von der Verantwortung des Gelehrten öffentlich zu sprechen. Und da würde ich tatsächlich sagen wollen, dass wenn ich in der Bundesrepublik Deutschland das Recht, den Genuss fast hatte, dass ich studieren darf, ohne große Harvard-Gebühren zu zahlen, dass ich eine Bildung und Ausbildung erlange, dass ich Professorin bin und deswegen für mich Kenntnis beanspruchen darf, Demokratietheorie, dass ich also Texte gelesen habe, die andere Bürger nicht gelesen habe, dass ich es als meine Verantwortung im Sinne einer staatsbürgerlichen Pflicht empfinde, diese Sachen zu kontextualisieren und als Stimme der Öffentlichkeit zurückzugeben. Und deswegen habe ich gesprochen. Deswegen hat mich dieses Buch von Peter Brückner sehr angesprochen. Und deswegen habe ich auf diese E-Mails immer nur geantwortet. Ich kann doch nicht sprechen. Es ist doch geradezu meine. Ich bin ja nicht Chemikerin oder meinetwegen, was auch immer. Man hätte ja auch eine Professur haben können, Germanistin. Dann ist man vielleicht nicht in der Verantwortung zu sprechen, ja. Aber ich war Politikwissenschaftlerin und ich habe mich sogar noch beworben in Bonn an der Universität Bonn. Da sind wir ja gleich beim Thema. Karl Dietrich Bracher. Bei dem habe ich ja in den 80er Jahren noch gelehrt. Genau. Und das große Buch von Karl Dietrich Bracher war ja Zeit der Ideologien. Ja, darf ich das gerade mal aus dem Regal ziehen, weil es mir jetzt spontan kommt. Das Buch von Klar. Karl Dietrich Bracher, Zeit der Ideologien. Ich war in den 80er Jahren bei Bracher und der Bracher, wenn ich das sagen darf, hat mich sehr gern gehabt. Ja, ich erinnere mich sehr, dass ich immer in seinen Klassen gesessen habe. Das war ja so damals, kann man sich kaum noch erinnern, aber so ein ganz kleiner Raum in der Bibliothek, von der POVI, der Politikwissenschaft in Bonn, completely crowded, ja, die einen saßen um den Tisch, eine zweite Stuhlreihe drumherum, die zu spät gekommen sind, noch auf dem Boden. Man kann sich das heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich glaube, es durfte sogar noch geraucht werden in den Klassen, ja. Und Bracher hat gesprochen und alle hingen an seinen Lippen. Ich erinnere mich auch an eine Sache hier, nur für die Anekdote, ja, weil wir hatten natürlich die ganzen Stammokap-Gruppen, die ganzen Linken saßen immer drin und die haben dann immer von der BRD gesprochen. Und dann hat Bracher immer sofort gesagt, sagen Sie Bundesrepublik, es dauert nur unwesentlich länger. Ja, BRD, DDR, so, ja, wie auch immer. Was ich sagen wollte, in diesem Buch Zeit der Ideologien steht ja, das habe ich nachher wieder rausgefunden, steht der Satz, was ist eine Ideologisierung? Ja, Seite 17. Als Kern dieses Vorgangs erscheint die Tendenz zu einer extremen Vereinfachung komplexer Realitäten. Der Anspruch, sie auf eine Wahrheit zu reduzieren, und zugleich dichotomisch aufzuspalten in Gut und Böse, richtig oder falsch, Freund oder Feind, mit einem einzigen Erklärungsmuster die Welt bipolar zu erfassen und so weiter und so weiter. Habe ich gedacht, das ist doch genau heute. Ja? Und dann sitzt man bei Bracha und hat das gelernt und irgendwie 30 Jahre später im Leben hat man das Gefühl, jetzt sind wir in einer Zeit der Ideologisierung. Da muss man doch was sagen, oder? Also eigentlich heißt es ja nur, dass ich gut aufgepasst habe in meinen Universitätskursen.
Ulrike, du hast es ja nicht in barrikadenstürmischer Weise formuliert. Du hast einfach dein Recht auf Kritik und die war ja auch fundiert und nebenbei gesagt auch völlig begründet. Heute wissen wir ja, dass wir, glaube ich, zu 100% Recht hatten. Aber du hast dich wiedergefunden oder man hat aus dir eine Rebellin gemacht. Also, dass du ein kritischer Kopf warst, dafür wurdest du ja auch eingeladen in dieses Institut nach Bonn. Aber auf einmal warst du draußen. Die Oberwelt hat die Regeln geändert. Also das, was Herr Bracher und eigentlich alle mir bekannten besseren Köpfe in diesem Land gedacht und gesagt haben, galt nicht mehr. Das ging über Nacht. Was hat das mit dir gemacht? Also dieses Verschwinden deiner Welt. Das ist ja die Welt, in der du dich auskanntest, in der du zu Hause warst und deinen Posten hattest, die hat dich rausgeschmissen, weil sie die Regeln geändert hat, nicht weil du dich verändert hast. Und in der Folge, und das gilt ja auch für das ganze akademische Milieu, Michael Main und so weiter, wurdest du ja, hat man ja versucht, dich also irgendwie in welcher Weise auch immer zu mobben und wenn ich das beobachte, in welchem Ausmaß die akademische Welt sich angepasst hat, alles vergessen hat, was wir in 50 Jahren gelernt haben, das war nicht alles schlecht. Wenn ich sehe, dass wie die sogenannten Osteuropa-Experten zu hunderten Bücher auf den Markt werfen, indem sie klipp und klar nachweisen, dass Putin ein Psychopath ist, ein Irrer, also alles bedienen, was gerade verlangt wird, was ist das, also du hast eine Welt verloren und ich auch und viele andere auch. Und das ist auch für mich immer noch ein Trauerprozess.
Ja, also ich würde es gerne nochmal wegschieben von mir und irgendwie in so einer persönlichen Betroffenheit, die natürlich...
Nein, ich will schon auch von
dir was hören. Ich glaube, wir haben alle unser Wissenschaftssystem verloren. Das ist wichtig. Ja, also wir haben ja jetzt bei Corona wirklich nachdrücklich erfahren, wie gefuscht wurde. Ja, also nur mal um, es wissen jetzt die meisten, die diesen suchen, jetzt gucken werden, wissen das schon, aber viele draußen wissen es immer noch nicht, ja. Aber zum Beispiel gibt es ja jetzt auch vom British Medical Journal gibt es jetzt eine Plattform, wo Autoren Artikel einreichen können, die während der Corona-Zeit in diesem Peer-Review-Verfahren refused wurden, ja, weil sie einfach die Sachen mal anders beleuchten wollten. Das durfte alles nicht gedruckt werden. Und inzwischen gibt es so Plattformen, wo man einreichen kann, kritische Artikel, die eben 21 oder 22 nicht veröffentlicht werden durften, ja, oder sollten. So. Wir wissen auch zum Beispiel jetzt, um es mal ganz präzise zu machen, dass in Frankreich ist ja jetzt dieses Gesetz erlassen worden, dass man nicht abraten darf von RDA-Impfstoffen. Das ist ja ein bisschen durch die Presse gegangen, ja. Und dahinter steht ja im Prinzip, dass man ja diese Impfgeschichte wirklich massiv durchsetzen musste. Dafür musste man andere Mittel, die vielleicht auch hätten therapieren können, wegräumen. Also dieses berühmte Ivermectin, was ja eigentlich als Therapieangebot auf dem Markt war. Und da ist nochmal eine Lancet-Studie von dieser Zeitung hochgekommen, ja, die im Jahr 2020 eindeutig gesagt hat, Ivermectin ist gefährlich und so weiter und so weiter. Ja, und deswegen musste das verboten werden. Und nur weil es vorher verboten werden konnte, konnte überhaupt diese Impfstoffentwicklung gemacht werden. Heute wissen wir, dass diese entscheidende Studie, die das also behauptet hat, dass Ivermectin weg muss, gefährlich ist, nichts tut, um den Weg frei zu machen für den Impfstoff, dass diese Studie zu 100% erfunden war. Ja, also klinische Daten gefälscht und so weiter und so weiter. Wir wissen das heute und wir dürfen sogar vermuten, dass Macron das auch wusste. Ja, das alles aufzuarbeiten ist jetzt tatsächlich die Aufgabe der Wissenschaft. Es gibt ja auch viele Wissenschaftler, ich möchte ausdrücklich loben, diese Gruppe der 7 Argumente, da ist ja eine ganze Gruppe von 80 Wissenschaftlern, die das wirklich Tag für Tag machen. Also welche, hier auch Tom Lausen, ja, welche Daten, RKI und so weiter. Es wird ja wahnsinnig wichtig sein, weil wir ja wissen, Sieger schreiben Geschichte. Das heißt, was kommt jetzt eigentlich in unsere Archive? Ja, also wie kommen wir nochmal an die richtigen Daten? Insofern glaube ich, verhandeln wir hier zwei Sachen. Wir verhandeln die tragischen Fälle von mir und vielen anderen und so weiter, die über diesen Bruch der Wissenschaftswelt hinausgekegelt wurden. Wir verhandeln aber eigentlich auch insofern Gegenwart und Zukunft, als dass es ja jetzt die Aufgabe ist, unser Wissenschaftssystem wiederzufinden. Und zwar im Sinne von Gadamer, der andere könnte Recht haben, im Sinne einer, dass Wissenschaft ein Diskurs ist, dass Wissenschaft immer nur die Falsifikation ist bei Popper, dass immer alles nur gilt, bis es widerlegt wurde und so weiter und so weiter. Also die klassischen Annahmen oder Paul Feierabend, ja, Methodenstreit.
Aber Ulrike, das sind doch alles Sachen, die haben wir.
Genau.
Das sind die Standards, also was du jetzt sagst. Und wie konnten die in binnen Tagen, würde ich sagen, verschwinden? Das ist irgendwie ein Prozess, der hat bei mir ausgelöst, man kann nicht zurück.
Ja.
Also ich muss mich von dieser Welt verabschieden. Die ist nicht reparabel, weil du kannst, also alles das, was du jetzt gesagt hast, was Wissenschaft ist und dass sie diskutieren muss, um Wissenschaft zu sein und eben keine Wahrheit, keine letzte Wahrheit, sondern immer nur prozessuale Wahrheiten hat und so weiter. Wir haben auch gelernt, die Verständigung mit Russland, das war seit 50 Jahren in unser aller Köpfe. In 2 Wochen ist die Zeitenwende erklärt und die ganzen Eliten schalten um. Unsere Welt,
ich würde tatsächlich sagen, dass ich persönlich leider oder nicht leider, aber ich habe auch wie du den Trauerprozess noch nicht abgeschlossen. Ja, also es ist zu massiv gewesen, also zu massiv zu sehen, dass buchstäblich ein gesamtes Wissenschaftssystem, also ich meine, die Uni Bonn hat ja tausende von Professoren, nur um mal Zahlen zu nennen, ja. Es gibt 5 Professoren der gesamten Uni Bonn, ich nenne jetzt keine Namen, aber 5, ja. Germanistik, Sinologie, ein Mathematiker, ja, die sich bei mir gemeldet haben. Sie haben so recht, Frau Gero, es tut mir so leid, was Ihnen passiert. 5. 5 von einem Riesen, von einer ganz großen Universität.
Viel.
Und aus der Politikwissenschaft von meinen Kollegen keiner. Das heißt, der gefühlte Konformitätsdruck ist unterirdisch, ja. Also alle fürchten ja selbst um ihr Gehalt, ihre Familie, was auch immer. Und in der Tat ist es ja fast über Nacht passiert, dass ein gesamter Apparatus, inklusive der Drittmittel und so weiter, sich gedreht hat, ja. Übrigens gibt's ja an der Uni Bonn auch den interessanten Fall von Markus Gabriel, der ja durchaus zu Beginn öffentlich gesprochen hat, ja. Also auch bei Alles auf den Tisch noch dabei war mit mehreren Videos. Ich habe auch Videos mit ihm gemacht. Und der dann auf einmal aber doch sozusagen zum Impfbefürworter wurde, ja, und man kann sich ja nur fragen, was denn dahinter gestanden ist, wenn jemand so beidreht. Also man kann ja vermuten, dass da Mechanismen im Hintergrund waren. Das heißt, in der Tat müssen wir 2 Sachen beklagen, dass es so massiv passieren konnte, die ganze Gesellschaft wie gedreht wurde, ja, und zwar in der Tat bei beiden Themen, Corona zum einen und auf einmal bei Russland diese Russophobie, ja, die so völkerrechtswidriger Angriffskrieg hin oder her ist kein Grund für Russophobie. Wir hatten auch keine Amerikanophobie und wir haben auch Starbucks nicht verboten, als die Amerikaner im Irak waren. Ja, kann man auch mal trennen. Aber es war sehr massiv und es sind sehr, also Zugriffe auf die Gesellschaft entstanden, Konformitätsdruck, die mich wirklich fassungslos gemacht haben. Und insofern ist, du hast recht, Weltverlust zu beklagen, fast im Sinne von Stefan Zweig, die Welt von gestern. Wo ist die Welt von gestern? Wo ist eine Universität, die denken kann, die Kritik zulässt, die Gadamer beherzigt, der andere könnte recht haben, die Dialektik beherrscht und so weiter, die sich rauszieht aus diesem Drittmittelsumpf, die sich rauszieht aus, geforscht wird nur, wofür es Geld gibt und was man nicht haben will, das wird auch nicht bezahlt und finanziert als Forschung. Das ist ja immanent. Und wir wissen, glaube ich, noch gar nicht, wohin wir damit steuern. Weil es ist ja sozusagen ein kompletter epistemischer Bruch, ein Bruch mit unserem Denken. Also man wird wahrscheinlich erst in Zukunft sehen können, was das eigentlich für eine Zäsur war, auch in unserer Geistesgeschichte, also wie die sich hier aufgebaut hat, was auch immer, von Nietzsche über Goethe und Leibniz und die Franzosen obendrauf und Derrida. Also ich werfe jetzt mal einfach so ein paar Namen rein, aber wir haben Innovationsgeschichte, also Europa und die europäischen Universitäten, das ist ja nicht irgendwas. Wir haben die Aufklärung gemacht, wir sind losgelaufen mit Descartes, mit Cogito ergo sum, wir haben die Leibniz-Gesellschaft, ja, das freie Denken war sozusagen der Leuchtturm der europäischen Kreativität, daraus ist auch alles entstanden, also sozusagen die Erde dreht sich doch, Kopernikus, Newton und so weiter und so weiter. Und das jetzt einzufangen, jetzt von auf einmal die Wissenschaft auf das Singular zu reduzieren, die Wissenschaft, ja, und dann daraus Gesetzgebungen abzuleiten, also wie jetzt in Frankreich, dass wer sich gegen den wissenschaftlichen Sachverhalt wendet, indem man abrät, RNDA-Impfungen zu empfehlen, weil die Wissenschaft sagt, die müssen jetzt empfohlen werden, das ist eigentlich ein Denktotalitarismus, dessen Ausmaße wir wahrscheinlich noch gar nicht erkennen. Ja, also wir erkennen das. Ja. Ich fühle mich auch tatsächlich geprügelt und geschlagen. Ich muss auch sagen, dass ich ehrlicherweise sagen, dass ich irgendwie noch, wie will ich das formulieren, vielleicht an meiner Kränkung noch arbeite, also rausgeworfen zu werden oder ist ja eine Kränkung eigentlich, ja. Und da drüber zu springen und zu sagen, also trotzdem es einem dann ja nicht gut geht, man hat ja mal sein Gehalt verloren, also ich bin ja jetzt auch prekär de facto, also es man so und dann immer noch sozusagen zu sagen, doch, ja, gegen so viele Recht zu haben, es ist ja eine psychische Anstrengung, sich immer noch zu sagen, man hat aber Recht und die Geschichte wird das auch dokumentieren, dass das nicht richtig war, was gemacht wurde. Es ist trotzdem eine Kraftanstrengung. Insofern gibt es eine doppelte Kraftanstrengung, mit der eigenen Kränkung umzugehen und zu sagen, mit dem Rauswurf, wie sortiert man sich neu, das ist so die persönliche Geschichte. Aber die generalisierbare, die gesellschaftliche Geschichte ist, was macht eine Gesellschaft, der ihr Wissenschaft, ihr epistemisches System, ihr Denksystem abhandengekommen ist? Was macht diese Gesellschaft noch? Ja, das ist ja eine ganz wichtige Frage. Das ist eine.
Es ist ja nicht nur die Wissenschaft. Es ist ja genauso die Politik.
Genau. Alle Subsysteme.
Die Justiz, genau. die Kultur, Medien, alle haben sozusagen innerhalb, es ist so kurz gewesen, umgeschaltet, Annalena Baerbock würde sagen, sich um 360 Grad gedreht.
Kann ich noch einen? Schon unfassbar. Die Kunst auch. Ja, also nicht nur die Wissenschaft, vor allen Dingen auch die Kunst. Und es ist ganz schlimm, weil die Kunst ja immer noch das Kreative, also das Ferment, Fermentierung, das Ferment einer Gesellschaft gewesen ist, ja, die sozusagen immer noch die Gesellschaft spiegelt und anregt, sich zu ändern. Kurzes Beispiel. Ich war am Sonntag, ich hatte über irgendwelche Kanäle noch eine Einladung bekommen für die Berlinale. War morgens auf irgendeinem Panel über Demokratie. Das Panel hieß Crime Against Democracy. Habe mir erlaubt, zu Beginn dieses Panels zu sagen, for instance, a crime against democracy is Assange und dass der noch nicht freigehalten, weil Demokratie und so weiter, also Assange, ja. Und in zwei Tagen wäre der Prozess genau heute. Ich war eigentlich eingeladen am Sonntagabend auf die Gala. 3 Stunden, nachdem ich auf dem Panel war, kriegte ich eine Ausladung, unfortunately, we cannot invite you to the gala, very sorry und so weiter, komplett evasive Entschuldigung. Und ich habe gedacht, Nachtigall, ich könnte tapsen. Ja? Ich bin also sofort sanktioniert worden, weil ich auf dem Panel am Sonntag auf der Berlinale erdreistet habe, von Assange zu sprechen. Das ist so, also es ist eigentlich tragikomisch. Für unsere westlichen Gesellschaften ist es eigentlich der Sargnagel der Demokratie, es ist der Sargnagel der Kunst und von Kunstfreiheit, es ist der Sargnagel von jedem, ich will gar nicht sagen revolutionären, aber doch radikalem Denken. Es ist der Sargnagel für Resistance, für die Schönheit von Albert Camus und Sartre und allen Resistance-Denkenden zusammen. Und man guckt sich draußen an und denkt, Gottes Willen, 2024 in der Bundesrepublik Deutschland, Berlinale und ich muss das live erleben. Ja, also das ist schon, ich sag nochmal Stefan Zweig, die Welt von gestern. Es ist nicht ganz einfach im Moment, sich klar zu machen, wo überhaupt noch Welt ist, auch im Sinne von geistiger Welt, ja?
Ich bin ja auch rausgeflogen, DDR nach 40 Jahren mit vollkommen lächerlichen Begründungen. Ich habe eine halbe Stunde lang, war ich geschockt, weil es ist, wie du schon sagst, ist ja eine Kränkung und nach 40 Jahren ist es schon sehr komisch. Dann war es vorbei bei mir und ich will nicht mehr zurück, die könnten mich anbetteln, das ist natürlich nicht tun. Und ich habe mich in einer anderen Welt wiedergefunden, also in der wir jetzt reden. Und ich fühle mich da wohl. Ich bin schon fortgeschritten an Jahren, und aber ich habe das Gefühl, vorher war auch viel Kompromiss, war sehr viel Lebenslüge. Und all das konnte nicht so schnell umkippen, wenn es wirklich gut gewesen wäre. Also wenn es gelebt worden wäre und nicht nur gemacht worden wäre.
Also um da mal zu bleiben, dass das vorher schon sozusagen verfault war. Ja, oder dass die Diskrepanz zwischen dem, was erzählt wird, und dem, was man wirklich macht, riesengroß geworden ist. Das habe ich auch schon vorher, also auch schon Jahre vor. Ich habe ja eben erzählt, ich bin schon 2013 schon mal sozusagen rausgeflogen. Aber mir ist im Grunde, man könnte weiter zurückgehen. Also eigentlich 2003, Europa ist ja mein Thema. Ja. Und als der Verfassungsvertrag gescheitert ist, da war mir klar, dass hier irgendein Europatraum zerplatzt, also dass Europa, politische Union, nicht das wird, was Kohl, Delors, Mitterrand irgendwie gewollt haben. Ja, dann kam das französische Nein, dann kam die Bankenkrise, dann kam dies und das. Es ging eigentlich immer nur noch den Berg runter. Und ich erinnere sehr gut, dass ich in den Nullerjahren, also sagen wir mal 2005, 6, 7, 8, ja, wenn man dann so täglich zur Arbeit gegangen ist in diesem Think Tank, wo wir ja immer diese Papierchen geschrieben haben. The EU should, die EU sollte, es müsste, es sollte, es müsste. Also wir haben immer diese Papiere geschrieben, das funktioniert doch nicht mehr, man müsste, man sollte. Und mit jedem Tag wurde die Diskrepanz größer. Ich erinnere das sehr gut, und ich erinnere mich sehr gut, dass ich damals schon, bevor ich dann 2013 rausgeworfen wurde, in so einen Zustand der inneren Kündigung gegangen bin, dass man irgendwie mal gedacht hat, ich kann das so gar nicht mehr ernst nehmen. Ja, ich schreibe hier jeden Tag irgendein Papier, the EU should, und the governance is not working and we must reform. Und jeden Tag sehe ich mehr, dass das ganze System in eine falsche Richtung läuft. Und das hat sich ja potenziert. Und insofern hast du recht, diese Fäulnis, also auch diese Hypokrisie, diese Selbstanheuchelung eines Systems, das immer noch glaubt, dass es irgendein Gutes produziert, die war schon lange entkernt. Ich habe das genau gefühlt, da könnte ich einen eigenen Roman drüber schreiben. Ja, also auch schon in den Nullerjahren. Während der Bankenkrise, vielleicht schreibe ich den mal. In der Tat war ja die Europäische Republik schon mal der erste Impuls, das als Utopie zu wenden. Ja, und ich gebe dir recht, es hätte so schnell nicht brechen können, wenn sozusagen noch ein Funken Wahrhaftigkeit im System gewesen wäre. Da bin ich bei dir. Ja, ich erinnere mich nämlich noch genau an die Zeiten, wo diese Form der Wahrhaftigkeit, nennen wir es mal so, noch da war. Ich war ja als junge Frau bei Wolfgang Schäuble, Gott habe ihn selig, im Büro, Maastrichter Vertrag. Ich erinnere mich ganz genau an, ich war 27 Jahre, an die Energie, wenn der Joachim Bitterlich, der Kanzlerberater, anrief, Helmut Kohl hat angerufen, wir müssen dringend mit Berlusconi sprechen und jetzt bitte einer sofort nach Frankreich, weil Mitterrand muss wissen und so weiter. Es war ein Energiefeld, wo man das Gefühl hatte, aus heutiger Perspektive, dass alle, die in diesem Prozess waren, das ernst genommen haben. Also diejenigen, die in Verantwortung waren, haben ernst genommen, wir wollen jetzt diese politische Union. Ja? Und das konnte man fühlen. Und in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man steht in der Wahrhaftigkeit, also ein politisches System strengt sich an, das zu tun, was es tun will, war ja auch irgendwie alles gut. Und das ist aber über die Jahre, ich sag mal, für mich ab 2003, ist das komplett abgeräumt worden. Insofern hast du recht, es konnte nur brechen, weil es längst schon inhaltlich entkernt war. Darüber lohnt es sich auch nochmal nachzudenken, welche Mechanismen eigentlich zu dieser Entkernung geführt haben, sodass am Ende eigentlich in dem Moment, wo es gebrochen ist, schon alles sinnentleert war. Ja? Und die meisten Leute, die dann drin geblieben sind, sagen wir mal so, es wahrscheinlich getan haben, weil da eben das Geld ist oder das Auto, das Haus, die Frau, die ausbezahlt werden muss, was auch immer die Gründe sind. Ja, Existenzvernichtung ist kein Zuckerschlecken, wie ich gerade merke. Aber ich gebe dir recht, es war schon vorher entkernt.
Du hast den Bruch nicht gesucht. Man hat mit dir gebrochen. Und die Kommunikation ist unmöglich. Also du kannst, die Oberwelt spricht nicht mit dir. Die hört dich nicht und will nichts von dir wissen. Jetzt sprichst du, sprechen wir untereinander. Wir haben sozusagen ein eigenes Kommunikationssystem. Du wirst wahrscheinlich viele neue Leute kennengelernt, andere Leute. Was ist das für eine Parallelgesellschaft, in der wir jetzt stecken, die übrigens, glaube ich, viel größer ist als ein paar bekannte Aufmüpfige. Ich rechne mal, dass es ein Drittel der Bevölkerung ist, was wie auch immer unscharf innerlich mit dem System gebrochen hat. Und wie viele Leute, die namenlos geblieben sind, von diesen ganzen, von den Umbrüchen, wie darunter krank geworden sind. Also ich höre wahnsinnige Geschichten. Die konnten den Verlust der Welt nicht mehr verarbeiten, blieben einsam. Wir haben ein Kommunikationssystem errichtet. Es ist einfach wichtig, ich sehe das immer bei den YouTube-Kommentaren. Danke, dass es euch gibt. Eigentlich könnte man, ist fast unwichtig, was man sagt, sondern es gibt Leute, die einem das Gefühl geben, man wäre nicht völlig irre. So, und von denen lebst du ja innerlich jetzt auch. Wie findest du diese Welt?
Also in der Tat, wenn du beschreibst, dass viele Leute irgendwie unglücklich sind, krank geworden sind, höre ich auch, ja. Also auf ganz vielen Ebenen sind einfach auch sehr viele Leute krank, entweder physisch oder psychisch oder beides. Und ich glaube tatsächlich, dass das Leute sind, die irgendwie verstehen, dass ein Riesenumbruch am Start ist, ohne es artikulieren zu können, ja. Und in dem Moment sind wir, du, ich und viele andere, wie auch immer Paul Brandenburg, wie auch immer die kritischen Stimmen alle heißen, sie sind ja alle bekannt, ja, Kevan und so weiter und so weiter, also Michael Main, Patrick Barb, die Welt ist ja, man hat, es ist inzwischen auch sortiert, ja, also dass es jetzt ein paar sozusagen Speerspitzen der Stimmen gibt, zu denen wir, ich sicherlich zählen und viele andere mehr. Und diese Stimmen sind, glaube ich, haben die Funktion, wie so eine Stimmgabel, dass man den Leuten, die den Umbruch merken, ohne ihn sozusagen in Worte fassen zu können, dass wir das für sie sozusagen aussprechen. Ja? Und insofern ist diese Stimmgabelfunktion, Stimmgabel, ja, hier ist das A, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, weil sie tatsächlich Orientierung sendet. Also ich habe das sehr deutlich gemerkt. Ich habe jetzt vor einigen, was auch immer, 2 Wochen ist es, glaube ich, her, dieses Interview gemacht, Parallax, mit so jemandem aus Mallorca. Und einfach nur, wie ich ja finde, einfache Sätze, Binsenweisheiten gesagt. Ja, Faschismus, was ist das eigentlich? Und das Ding ist viral gegangen. Ja, und dann merkt man, dass man offensichtlich eine Stimmungslage, viele haben das irgendwie, ich fühle da was, aber ich kann es nicht artikulieren. Und dann ist da jemand, der das artikuliert. Und dann ist das wirklich eine Dienstleistung für die Gesellschaft, für die Orientierungslosigkeit der Gesellschaft. Ja, so empfinde
ich. Ulrike, liebe Ulrike, für mich auch. Ich habe das Interview wirklich mit großer Spannung und innerer Aufmerksamkeit gehört. Ich kenne ja viele deiner Thesen, aber du hast auch so perspektivisch was aufgemacht. Also was machen wir politisch? Wir haben ja ein Vakuum. Wir sind ja sozusagen nicht mehr vertreten in der oberen Öffentlichkeit. Und ich fand das, was du da entworfen hast, vielleicht kannst du das nochmal so sagen. Oder ich frage jetzt mal einfacher. Kann man nochmal zum Parlamentarismus zurück und kann man nochmal zu Parteien zurück und dann auch noch gleich, du wirst immer in Verbindung gebracht mit Sarah Wagenknecht, also dass du dich daran beteiligst.
Also erstmal, ja, genau. Also
das war jetzt nicht sehr gut
gefragt. Parallax-Interview, sage ich mal, weil es so ein Erfolg war, wird es jetzt gedruckt. Also es ist transkribiert worden. Ich werde wahrscheinlich heute die Proofreads rausgeben und mit ein bisschen Glück ist das in 10 Tagen oder so im Buchhandel, kann das jeder nachlesen. Ich war selber überrascht von dem sozusagen von dem Erfolg. Ich weiß das nicht. Wir kommen jetzt ein bisschen ab vom Thema Bruch mit der Welt und so, aber natürlich ist es auch wieder das Thema. Also Bruch mit der Welt hieße auch Bruch mit der Parteienwelt, wie wir sie kennen, Bruch mit der Wissenschaftswelt, der Kunstwelt und so weiter. Das heißt Welterfindung, ja, im Großen. Und das hieße dann, dass wir tatsächlich auch am Ende sind mit der parlamentarischen Repräsentation, wie wir sie kennen. Das scheint ja auch so ein Phänomen der Zeit zu sein. Bürgerversammlung, was da alles gerade gemacht wird. Ich habe das Gefühl, da sind wir sozusagen, stecken im Tunnel. Ja, wir haben irgendwie alle das Gefühl, dass dieses Parlamentarische nicht mehr funktioniert. Vor allen Dingen, weil die Eliten natürlich auch, ich sag mal, durch und durch korrupt sind. Also Frau Strack-Zimmermann mit ihrem T-Shirt da bis zum Sieg. Das habe ich ja gestern in der Weltwoche kommentiert. Das ist ja wirklich nur noch unterirdisch. Ja, ich möchte gar nicht wissen, welche Korruptionsverträge da gerade über die Waffenlieferung alle im Bundestag laufen, damit die und die Entscheidung über das und das Waffen, dass das da alles bewilligt wird. So, in dem Moment, wo das so ist und das Institutionenvertrauen, Vertrauen an Parlament, Vertrauen an aufrichtige, wahrhaftige Politiker schwindet, in dem Moment ist, wir aber noch nicht genau wissen, wie machen wir es denn dann mit der Demokratie? Also stellen wir uns jetzt alle jeden Tag auf den Marktplatz und stimmen Unternehmen ab oder wie machen wir die nächste Steuerreform, stimmen wir im Internet ab? Das ist ja nicht so einfach. Ja, also wir sind da irgendwie wirklich bei Gramsci in den Zeiten der Monster. Wenn das Alte noch nicht sterben kann und das Neue noch nicht da ist, dann lebt man in den Zeiten der Monster. Und insofern sind wir in den Zeiten der Monster. Also ich sozusagen persönlich, ja, weil mein Altes ist weg, wie dein Altes auch. Mein Neues ist noch nicht da. Ja, und ich bin auch noch zu jung für Rente. Also ich brauche noch irgendwie einen Job oder Einkommen zumindest. So, also da ist man in Zeiten der Monster, in dieser Transition. Aber die gesamte Gesellschaft, jetzt weiß ich nicht, ob wir nochmal zum Parlamentarismus zurückkommen. Jedenfalls nicht so, wie wir ihn kennen. Ja, ob das jetzt der andere Politikertyp ist oder ob wir sagen, man darf nur noch ein Mandat oder ob wir sagen, wir müssen ein Ballotverfahren machen. Das heißt, wir wählen zwar noch, aber wir losen auch, also dass man das mischt. Ja, es gibt ja aleatorische Demokratie. Es gibt ja sehr, sehr viele Ideen gerade. Man kann nach Belgien gucken, also es ist sehr innovativ gerade, diese Debatte. Aber was wir auch sehen, sind die Grenzen dieser Debatte. Also wir sehen zum Beispiel, dass die Grenze der Bürgerversammlungsdebatte und so ist zum Beispiel der Raum. Man kann Bürgerversammlungen perfekt machen in kleinen Räumen. Das funktioniert auch für Belgien, Staaten in diesen kleinen Staaten, die so 5 bis 8 Millionen haben. Da geht das irgendwie, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sozusagen in Deutschland, in der Bundesrepublik eine Bürgerversammlung machen und eine neue Steuerreform beschließen. Ja, also das so. Und insofern ist da die neue Welt noch nicht da. Die Frage ist sicherlich, ob uns die Technik helfen kann, weißt du, so Blockchain und diese ganzen Geschichten. Ich habe jetzt gerade gehört von einem Hamburger Unternehmer, der hat eine App entworfen, wo man sozusagen in Echtzeit einfach nur abstimmen kann. Ja, also sagen wir, du hast irgendwie ein Dorf mit 10.000 Einwohnern und die wollen bestimmen, ob die jetzt was auch immer, die und die Umgehungsstraße machen, ja, dass man dann sozusagen kontrastieren kann, was entscheidet der Stadtrat und was würden die Bürger wünschen, ja. In dem Moment, wo man solche Apps hat und das sichtbar machen kann, kriegen wir vielleicht Techniken, also buchstäblich Technologien, die uns neue Formen der Demokratie erfahrbar machen, ja. Aber auf jeden Fall ist da neue Welt angesagt und trotzdem würde ich das gerne nochmal sagen. Ich habe ja selber Texte geschrieben, die kann man auch auf meiner Webseite sehen, zur simulativen Demokratie. Das ist ja das Stichwort zur Zeit, ja. Wir reden ja noch sehr viel über Demokratie. Und auf der anderen Seite haben wir gerade festgestellt, dass wir einen Großteil der Demokratie abgeschaffen haben. Ja, also das freie Denken, Meinungspluralismus, Forschung und Wissenschaftsfreiheit und so weiter. Das heißt, die Frage ist nicht nur die Form der Demokratie, ob wir jetzt noch Parlamente haben oder ob wir Bürgerversammlungen machen, ja. Die Frage ist tatsächlich, ob das, was wir da an Form haben, das Bauhaus hat ja mal gesagt, Form follows Function, ja, also die Form kommt immer nur nach dem Inhalt. Das heißt, die Form der Demokratie ist für mich eigentlich nur eine Oberfläche. Und die Frage ist, was ist hinter dieser Oberfläche? Also habe ich noch irgendwie eine simulierte Demokratie als Oberfläche und lasse die Leute irgendwie abstimmen, aber dahinter sind die Prozesse eh gesteuert und sozusagen, verstehst du, was ich meine? Ja. Und da liegt ja die eigene Frage. Und wenn wir deswegen... Ja. Bin ich seit einiger Zeit wirklich bemüht, den Begriff der Republik nochmal ins Spiel zu bringen. Ja, also eine Republik ist was anderes als eine Demokratie, ja, weil eine Republik hat eine normative Bindung. Die normative Bindung ist, dass ich ein politisches System habe, das eine Gemeinwohl-Res Publica, Gemeinwohlorientierung hat. Demokratie ist erstmal eine Plattform, wo jeder abstimmen darf und der eine gewinnt. Und wenn der eine mehr Geld hat, seinen Wahlkampf zu finanzieren, dann gewinnt er eher als der kein Geld hat, seinen Wahlkampf zu finanzieren. Ja, also ich will damit sagen, die Republik hat auch eine ökonomische Bindung, ja. Die Republik ist eigentlich eine politische Form, in der das Kapital nicht durchmarschieren darf, weil alle Bürger gleich sind vor dem Recht und nicht Geld vom Recht kommt, ja, oder Macht vor Recht kommt. In der Demokratie haben wir uns in der letzten Zeit, Stichwort Amerika, sehr erlaubt, dass Geld vor Recht kommt, ja. Also, wer finanziert welchen Wahlkampf, wer hat welche Milliarden, die ihm und so weiter, ja, und die eben nicht mehr dem Gemeinwohl zugeführt werden müssen, ja, weil dann Steuerhinterziehung und so weiter. Also ich will nur mal die beiden Begriffe in die Debatte bringen und ich finde, dass wir in dem Begriff der Republik vieles nochmal analysieren können. So, jetzt zu Sarah Wagenknecht. Ja, ich bin mit Sarah im Gespräch. Ja, ich bin BSW noch nicht beigetreten, bewusst nicht beigetreten, weil ich BSW, ich bin ja umstritten im Moment. Ich bin so lange umstritten, bis dieser Prozess am 24. April 2024 nicht abgeschlossen ist, bevor mich hoffentlich, ich kann das ja nur hoffen, ein deutsches Gericht entlastet, auch von diesen Plagiatsanwürfen. Ich hoffe das sehr. Ich muss natürlich das Verfahren abwarten. Und ich hatte den Eindruck, und das habe ich auch besprochen, dass ich, wenn ich auf einer Liste bin, dass das in einer Zeit, in der ja die Gehässigkeit und die Böswilligkeit der Unterstellungen oder eben einfach der Grundsatz in dubium pro reum, ja, Unschuldsvermutung, alles nicht mehr gilt, dass man meine Person nochmal zum x-ten Mal mit Kübeln von Schmutz, du hast ja das Buch eben die Kamera gehalten, das sind ja 50 oder so der Artikel dokumentiert, mit denen ich überzogen wurde, wie mit Pech und Schwefel. Und das hätte eigentlich vom Eigentlichen abgelenkt. Ja, also es ist tatsächlich nicht möglich, glaube ich, eine umstrittene Person auf eine Liste zu nehmen. Und deswegen bin ich bisher noch nicht beigetreten und ich unterstütze trotzdem das BSW von Herzen, weil ich glaube, dass wir eine gute Opposition brauchen. Und wir brauchen eine linke Opposition. Ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Das habe ich ja in diesem Parallax-Interview ausgeführt. Das wird jetzt auch publiziert. Aber es ist natürlich mal der Zahn der Zeit, dass die Straße immer nach rechts fällt. Ja, also dass der Populismus immer sehr schnell instrumentalisiert werden kann vom Kapital. Ich finde, dass das jetzt passiert. Das sind dann diese ganzen libertären Tendenzen, ja, die eigentlich genau das sind, dass die Sirenen des Kapitals jetzt den Populismus instrumentalisieren. Und auch vor diesem Hintergrund wünsche ich mir, dass Sarah Wagenknecht mit BSW eine realistische politische Alternative aufbauen kann und mal sehen, wie mein Prozess ausgeht. Wir sind ja noch nicht am Ende dieses Prozesses.
Der Demokratie läuft das Publikum weg, also das Zutrauen in Demokratie, Zutrauen in Parteien, Zutrauen in den Staat ist auf einem Niveau von Spurenelementen. Das ist unfassbar, wie schnell das auch umgebrochen ist. Das heißt, es sind wahnsinnig viele Leute heimatlos. Und ich sehe es mit einem gewissen Schrecken, das, was du angedeutet hast, dass die Rechte die Punkte macht. Also was haben wir anzubieten? Also was hätten wir Attraktiveres anzubieten? Ich glaube, wir sind uns einig, die AfD ist so wirtschaftspolitisch und sozialpolitisch ein kleiner Albtraum. Was könnte eine linke Politik sein? Also was die aus unseren Reihen.
Also wie ich das einschätze, läuft BSW ja in Richtung Sozialdemokratisierung. Ja, also Frieden und Gerechtigkeit, die alten linken Themen da wieder an. Frieden und Gerechtigkeit ohne die Woke-Agenda, das ist ja kurz gefasst eigentlich, wofür BSW steht. Sarah spricht ja immer von sozial-konservativ, also sozial-progressiv in den sozialen Belangen, in den wirtschaftlichen Belangen, aber konservativ in den Wertebelangen. Und ich glaube in der Tat, dass das fehlt, weil es ist ja genau die Matrix, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass die alle populistischen Parteien in Europa, also auch Marine Le Pen oder die FPÖ, waren zu Beginn, also in der letzten Dekade, das ist ja alles schon 20 Jahre alt, ja, die sind ja nicht neu, diese Parteien, waren die am Anfang sehr sozial. Also auch wenn ich auf das Programm von Marine Le Pen gucke, die hat ja zum großen Teil gewerkschaftliche Forderungen, was früher die CGT in Frankreich hatte, hat ja Marine Le Pen übernommen, ja, also auch dieser Satz immer, l'Europe sera sociale ou ne sera pas, Europa wird sozial oder es wird nicht sein. Das heißt, der Populismus ist ja sozusagen in dem Moment hochgekommen, wo wir über die Bankenkrise, die soziale Frage in Europa komplett sozusagen vor die Wand gefahren haben, ja, und dann am Ende der Bankenkrise Austeritätspolitik gemacht haben, anstatt soziale Politik zu machen, ja. Das hat natürlich in Griechenland, in Italien, in Portugal, in Spanien, wir haben das hier nicht so gemerkt in Deutschland, aber extreme Wunden geschlagen. Und insofern stimmt ja der Satz von Walter Benjamin, vor jeder faschistischen Periode steht eine gescheiterte soziale Revolution. Und da sind wir jetzt drin. Ja, wir haben sozusagen dieses, das war ja während der Bankenkrise, haben wir das noch formuliert. Also wir, die wir uns da als Progressive oder was bezeichnen würden. Aber ich erinnere mich sehr gut, dass vor 10, 15 Jahren die Debatte Europe turn left, Europa biege links ab, Europa, du musst jetzt links abbiegen. Das hat damals übrigens auch, das würde ich gerne sagen, der Schirmacher in der FAZ formuliert. Der hatte damals von diesem, wie hieß der da, Charles Taylor oder so, gab es den Artikel in Guardian, ja, what if the left got it right. Und diesen Artikel, was, wenn die Linke recht hat, den hatte der Schirmacher, ich glaube, im Sommer 2012, in der Mitte der Bankenkrise, wo wir alle über Austeritätspolitik und Sparpolitik und Schuldenbremse geredet haben, hatte der Schirmacher in der FAZ diesen Artikel, was, wenn die Linke recht hat. Ja. Und insofern will ich nur sagen, wir haben es diskutiert vor 10, 15 Jahren, ob wir links abbiegen. Und es ist nicht gelungen. Wir hatten auch, wenn wir das kurz sagen, in dieser Zeit eigentlich eine strukturelle linke Mehrheit im Bundestag, wenn die Linke mit der SPD, mit den Grünen zusammengegangen wären. Ja, sind sie ja nicht. Wir hätten aber eine strukturelle parlamentarische Mehrheit für linke Politik gehabt und wir haben es nicht gemacht. Und in dem Moment kippt danach die Straße nach rechts, weil das linke Argument, nennen wir es mal so, nicht im Raum gehalten wurde. Ja, und dann, wie eben gesagt, geht's in den Populismus und instrumentalisiert das Kapital den Populismus. Ja, das beobachten wir jetzt Europa seit 10 Jahren. Jetzt fragst du mich, kommen wir da raus? Und wenn ja, kommen wir da parlamentarisch raus? Die Frage ist natürlich, ob jetzt eine so eine Parteigründung wie BSW daran strukturell was ändert. Ich bin ja immer noch in meinem Herzen Europäerin. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sozusagen, ich sag jetzt mal plakativ, die schönste aller politischen Entwicklungen hier in der Bundesrepublik hätten und Sarah würde durchstarten und alles wird toll in Deutschland. Solange nicht alles toll in Griechenland, Spanien, Finnland und Frankreich wird, wird in Deutschland gar nichts toll, ja? Weil wir sind Europa und Europa ist Deutschland. Es gilt immer noch Stefan Zweig, europäisches Deutschland oder deutsches Europa. Das heißt, mir ist ja diese Konzentration auf das, was hier passiert, die tut's ja nicht, ja? Also wenn man jetzt sozusagen global denkt und guckt, in welcher Zäsur wir stehen, in welcher geostrategischen und geoökonomischen Zäsur mit diesem Krieg auf europäischem Kontinent, mit den 4 Kriegen, die irgendwie in der Latenz sind, also Ukraine, Russland, Gaza, Israel, Iran, die Houthis, ja, Amerika, Iran und Taiwan, China, Amerika, ja, also 2 in der Latenz, 2 real, einer davon auf europäischem Boden. Wir haben seit längerem einen Talk, reden wir über den 3. Weltkrieg. Emmanuel Todd hat sein Buch darüber bereits geschrieben. In der NZZ wurde letztens diskutiert, hat der 3. Weltkrieg eigentlich schon begonnen? Wir haben es noch nicht gemerkt oder fängt er erst noch an? Ja, wir reden real in den letzten Tagen über atomare Aufrüstung in Europa. Wir reden ganz real über Kriegstüchtigkeit in 2, 3 Jahren, Aufbau der Bundeswehr. Das heißt, wir merken nicht mal, dass wir in den Krieg hineingeredet werden. Ja, also es passiert, während wir reden, dass eigentlich dieser Krieg vorbereitet wird, dass wir auf eine Kriegswirtschaft umstellen. Und wir haben weite Teile der Bevölkerung, die das noch nicht mal merken. Das möchte ich mal sagen. Und wenn wir vor diesem Hintergrund, dieser geostrategischen Zäsur, dann diskutieren, ändert darin jetzt eine Parteigründung etwas? Könnte eine Parteigründung das parlamentarische Gefüge irgendwie retten oder realisieren oder reparieren? Dann weiß ich das nicht. Ja, also ich habe tatsächlich eine große Sorge, dass wir uns in diesen Krieg, dass wir da hineinschlittern. Ja, also noch nicht mal wie die Schlafwandler, sondern bewusst. Also Agnes Strack-Zimmermann ist jeden Tag ganz laut und tönt jeden Tag ganz laut. Ja, also das ist noch nicht mal, wir schlittern da in irgendwas hinein, sondern wir machen es laut. Wir reden von Kriegstüchtigkeit und genau, so.
Wir müssen den Krieg nach Russland
tragen. Meine größte Sorge ist, dass, wie wir eben gesagt haben, wir eine Gesellschaft haben, die Weltverlust hat, die ihre Welt nicht mehr erkennt. Ja, da bin ich ja wieder bei Canetti. Ja, die Masse sucht eine Richtung. Also eine Gesellschaft oder wie Canetti sagen würde, eine Masse, die sozusagen merkt, dass sie zerfällt. Diese Masse braucht eine Richtung. Der kann man alles erzählen, ja. Der kann man heute erzählen, ihr müsst gegen rechts sein, und morgen kann man ihr erzählen, ihr müsst jetzt aber in den Krieg, ihr müsst jetzt eure Söhne in den Krieg schicken, ja. Und das hat ja Canetti in Macht und Masse wirklich beschrieben, also dass die Gesellschaft, die ihre Substanz verloren hat, ihren Zusammenhalt verloren hat, die braucht eine Richtung, und diese Richtung ist die Massenformation, ja. Also da geht's ja nur noch um gefühlte Wirklichkeiten, ja. Wir müssen jetzt in den Krieg oder wir müssen jetzt gegen rechts sein. Ich würde behaupten wollen, da sind wir längst drin. Also wir sind längst in so einer Massenformation, die so funktioniert, weil sonst müssten wir alle hier stehen und sagen, Moment mal, Europa war 70 Jahre nie wieder Krieg. Dieser Krieg findet auf europäischem Boden statt. Die Amerikaner sind fein raus. kein Nuclear Fallout auf amerikanischem Boden. Sie profitieren ökonomisch. Es wird alles hier stattfinden. Wir bezahlen, wir leiden, wir schicken die Soldaten und so weiter. Wir müssten eigentlich, anstatt da auf der Straße zu stehen, alle gegen rechts, müssten wir alle gegen den Krieg sein, weil dieser Krieg diesen Kontinent schon jetzt sozusagen, die Engländer würden sagen, sucking down, also den ganze Energie aus Europa, also Europa wird geschlachtet. Ja, wir werden, also dieser Kontinent wird buchstäblich wirtschaftlich, sozial, geostrategisch geschlachtet und in sein eigenes Verderben geschickt. Und alle machen mit. Und es ist noch nicht mal möglich, das zu thematisieren, auch in Brüssel nicht. Ja, ich habe Freunde in Brüssel, die mir auch sagen, die kognitive Dissonanz zwischen dem, was da in den EU-Institutionen besprochen wird, Aufrüstung, Ukraine verteidigen, und allen, die da in Brüssel irgendwie noch bei Verstand sind und wissen, das ist völlig falsch, wir müssen das ganze Gegenteil machen. Diese kognitive Dissonanz ist fast nicht mehr zu überbrücken. Und insofern habe ich ja das Gefühl, also das müssten wir thematisieren. Und das ist eine andere Frage, als zu sagen, kriegen wir unsere parlamentarische Demokratie zurück oder wird BSW daran was ändern? Also dieses Gefühl, dass wir in etwas getrieben werden, was falsch ist. Ja?
Ich komme nochmal zurück auf die Parallelgesellschaft. Wir sind ja von außen gegründet worden und haben dann eine Menge auf die Beine gestellt. Also an Kommunikation, an Wissen. Und irgendwie müssen wir gefährlich sein, sonst würden sie uns nicht so jagen. Also du bist ja das schöne Beispiel dafür. Und jetzt denke ich aber, wir müssen sozusagen uns selbst als Republik neu gründen. Und ich glaube auch nicht an den parlamentarischen Weg, dass wir ein, wie heißt es, außerparlamentarisches Parlament gründen, sondern was fällt einem Intellektuellen ein? Was würdest du von einem Think Tank halten, der sozusagen die Probleme, die Organisationsprobleme, die wir jetzt haben, wo gehen wir hin? Wir sind ja mittlerweile auch schon heterogen. Da gibt's eine Menge Leute in unseren Reihen, um es mal sozusagen, die mir nicht so richtig gefallen. Aber also die Selbstwahrnehmung, dass wir auf uns selbst gestellt sind und eine Welt aus uns
hervorbringen, also
eine Republik,
ja,
sage ich jetzt mal. Aber ja, und sozusagen nur das Projekt ins Auge zu fassen, nur um das zu sehen, die Aufgabe zu sehen, da finde ich einen Think Tank, bei dem du vielleicht nicht unentscheidend wärst, eine großartige erste Idee. Hinterher kann man sich ja dann wieder abschaffen. Aber dass man überlegt, was sind eigentlich unsere Probleme? Was können wir machen? Ja. Wir haben immer nur in Reaktionen gehandelt und wir waren erfolgreich. Wir waren sogar sehr erfolgreich und wir werden auch, glaube ich, immer noch mehr. Aber wir improvisieren, das finde ich schön. Wir haben keinen Fünfjahresplan und keine neue Geschichtsphilosophie oder irgend sowas. Aber wir müssen auch eine Welt auf die, also erst beim Kopf,
also erst mal
zustande bringen.
Was wollen wir?
Also wie soll die aussehen? Was wollen
wir? Also erstmal
wir?
Habe ich ja einen Think Tank, ja, kleine Eigenwerbung, aber European Democracy Lab e.V. ist ja mein kleiner Think Tank, den ich übrigens seit 2014 habe. Es ist nicht so, als wenn ich jetzt gestern angefangen hätte, die Welt neu zu denken. Und ich habe ja da auch schon sehr viele Projekte gemacht, auch schon in den Jahren 14, 15, 16, also auch sehr innovative Projekte. Ist alles auf der Webseite dokumentiert. 2018 schon die Europäische Republik ausgerufen. Ja, damals ja mit viel Erfolg. 25.000 Leute haben mitgemacht und so weiter. So, das heißt, eine Struktur, eine Thinktanks ist da und ich merke tatsächlich, dass das Aufmerksamkeit generiert. Ja, es gibt ja auch noch andere Thinktanks, also zum Beispiel die Eurasien-Gesellschaft gibt es auch, die auch jetzt versuchen nachzudenken, eine Friedensordnung mit Russland, eine Struktur schaffen. Das Problem, an dem ich mache das jetzt seit einigen Monaten sehr intensiv, dass ich das European Citizens Radio wieder angeschoben habe. Wir wollen ja nachdenken und wir haben ja zwei Pfeiler des Nachdenkens. Ja, der eine ist Shaping Europe Beyond the EU, also Europa jenseits der EU. Und der andere Pfeiler des Nachdenkens ist Shaping Europe for a Multipolar World, also Europa für eine multipolare Welt vorbereiten, für ein postatlantisches Europa. Postatlantisch, nicht anti-atlantisch. Ja, so. Und dieses Nachdenken hat begonnen. spannend. Da gibt es viele Akteure. Es gibt übrigens auch Akteure in der Welt, also Russen, Chinesen, Iraner, die daran sehr interessiert sind, an diesem Nachdenken. Also die sehr daran interessiert sind, dass aus Europa heraus eine Selbstwirksamkeit entsteht, ein Denken über Europa, an das die endlich mal sehen, Europa ist ja da. Europa ist in einer Transformation, ja, anstatt dass die sehen, wie Europa da sozusagen sich transatlantisch verläuft in sein eigenes Verderben hinein. Ja, so. Insofern glaube ich tatsächlich, dass dieser Think Tank eine ganz wichtige Aufgabe ist. Ich glaube, dass er drei, also in meinem Denken hat er drei Aufgaben. Wir brauchen dringend ein Konferenzformat, ein hochrangiges Konferenzformat. Also ich träume eigentlich von, ich sage immer scherzhaft, einer Konferenz, die jedes Jahr am 11. September in Zürich stattfindet. Ja, Zürich, Let Europe Arise, 11. September, klares Datum. Jedes Jahr am 11. September, Let Europe Arise, denken wir über ein anderes Europa nach. Ja, das fände ich ein sehr schönes Konferenzformat. Das zweite ist, wir brauchen dringend meines Erachtens ein europäisch-russisches Jugendwerk, um jeden 16-Jährigen mal von Russland nach Europa und von Europa nach Russland zu schicken, so wie wir es mit Deutschland-Frankreich gemacht haben. Das war ja der Träger des europäischen Einigungsgedanken. Und wir bräuchten ein Think Tank, der so Agenda-Setting macht, also sozusagen eine andere Narration, also eine andere Erzählung schreibt. Ja, also nicht nur den Frieden durch Waffenlieferung sichern, sondern den Frieden sichern durch eine Sicherheitsarchitektur. Also der nochmal erzählt, wo wir herkommen, Entspannungspolitik, der andere Optionen aufzählt. So. Und ich weiß sehr gut, wie das geht, weil ich war ja Anfang der Nullerjahre in Washington. Also ich kenne ja diese PNAC-Leute, ja, Progress for the New American Century, Robert Kagan und so, die kenne ich ja alle. Und die haben ja damals nichts anderes gemacht, als sie ihre PNAC-Geschichten gemacht haben, also Democracy Promotion, als dass sie morgens um 5 Uhr auf dem Hill die ersten waren, die so eine Seite Agenda. This is what we need to do. Ja, und die haben das jeden Tag rausgeballert. Also das könnte ja die Funktion von so einem Think Tank sein, dass man einfach Agenda Setting macht. So die Konferenz, das Jugendwerk und diese Akademie Think Tank. So, jetzt ist halt das Problem, die Revolution wird nicht bezahlt. Wir sind ja in einer Welt, die halt diese Welt ist, und diese Welt hat ihre Finanzierungsstrukturen, NGOs, Drittmittel, Regierungsmittel für Demokratieförderung. Aber du kriegst sicherlich für Manova keine Mittel aus dem Topf der Demokratieförderung von Nancy Faeser. Dabei hättest du eigentlich verdient, ja, dass du daraus ein bisschen Geld bekommst. Ich übrigens auch. Ich hätte auch gerne etwas Geld. Aber in deren Augen sind wir diejenigen, die man bekämpfen muss und nicht diejenigen, die man fördern muss. Und das alleine spricht schon Bände, wo wir angekommen sind in der Polarisierung. Das heißt, die Revolution wird nicht bezahlt. Wir müssten, das neue Denken wird nicht bezahlt. Weil eben, wie wir eben festgestellt haben, wir die Universitäten verloren haben, das kritische Denken dort nicht mehr stattfindet, nicht mehr inkorporiert ist, die Drittmittel des Denken lenken, ja. Und damit ist natürlich die Frage aufgeworfen, wer würde so einen Think Tank finanzieren? Ich stelle die Frage jetzt wirklich an die, die das hören, hinein. Ich habe schon einige Aktivitäten unternommen, um Leute anzusprechen. Ich stoße immer wieder auf offene Ohren. Ich merke immer wieder, dass es, ich war letztens in Hamburg, dass es Unternehmer gibt, die das sehr klug und gut finden, also die durchaus auch Lust hätten, mitzufinanzieren. Ja? Ja. Ich glaube, man bräuchte so ungefähr 300.000 Euro, ich habe das ja alles schon gemacht, ja, so ein Büro aufgebaut und so. Ich glaube, wenn man 300.000 Euro hätte, könnte man schon mal so anfangen. Und es ist ja immer so wie so eine kleine Pflanze. Erstmal muss was wächst. Und wenn es dann groß wird, dann sehen alle, oh, das ist aber schön, dann kommt mehr Geld und dann wird es größer. Ja, aber man nennt es eben Seed Money, also Saatgeld. Und tatsächlich bin ich auf der Suche nach diesem Saatgeld, weil ich einiges der Ideen schon ausbuchstabiert habe. Also Hauke Ritz und ich, wir haben ja auch schon diese Denkschrift gemacht, ja, 20 Jahre europäische Verfassung und wie weiter. Ja. Das heißt, ich glaube, wir haben ein gewisses intellektuelles Territorium schon beackert und eigentlich auch schon ausgesät, wenn man so will. Und um das noch zu sagen, die Arbeit, die ich da anpeile, also das Jugendwerk, die Konferenz, die zielt nicht auf Schnipp, Schnipp, morgen gibt's Erfolge, ja, sondern das, was wir jetzt machen müssten, ist über eine Generation hinweg, also über 25 Jahre, also über eine Alterskohorte hinweg, eine neue Erzählung schaffen, die dann irgendwie greifen kann, ja. Und das ist jetzt wirklich, das ist Bohrarbeit wie so ein Holzwurm, der jetzt erstmal durch das Holz sich bohren muss, ja. Und insofern ist es natürlich mit dem Geld so eine Sache, weil alle Leute, die irgendwas finanzieren, wollen immer morgen, morgen, morgen irgendwie Ergebnis und Sichtbarkeit. Ich würde sagen, gutes Denken muss auf Dauer finanziert werden. Und gutes Denken wird greifen. Gutes Denken wird in 2, in 4, in 8 Jahren greifen, weil es sich multipliziert, wenn man es durchhalten kann. Ja? Und weil Bedarf ist.
Weil Bedarf ist danach.
So.
Also es ist ein Hunger, ein großer Hunger nach einem klugen Gedanken. Dein Interview wird
Und trotzdem muss
nicht
man das.
umsonst so oft angeklickt,
Genau, und
weil die
trotzdem muss
Leute
man, und
saugen
das
es auf.
ist ja wirklich auch nochmal Gramsci, ja, Hoffnung ist nicht, dass die Dinge besser werden, sondern dass man das Richtige tut, auch wenn sie nicht besser werden. Ich glaube nicht, dass wir, also ich glaube persönlich, wenn wir analytisch sprechen, diese ganze Triebschreiberei, das wird in den nächsten Jahren nicht besser, sondern schlechter. Ich fürchte, ja. Ich will es nicht herbeireden, aber ich fürchte.
Nein.
Das heißt, man muss im Grunde jetzt anfangen, den Tag X plus 1 vorzubereiten und einpreisen, dass X plus 1 nicht jetzt ist, sondern vielleicht in 8 oder in 10 oder in 12 Jahren. So. Und wenn das aber so ist, dass man das einpreist, ja, und man auf Kurs bleiben will, dann muss man jetzt schon darüber nachdenken. Und das ist der Think Tank. Wie wollen wir denn am Tag X plus 1 hervorkommen? Was muss denn gemacht werden, ja, wenn hier was auch immer zerstört ist? Ja, so. Und
Das
das zu
genau, das meine
machen,
ich.
erfordert tatsächlich langen Atem. Es fordert auch, dass man die Welt wahrnimmt und analytisch beurteilt, aber sozusagen keine Eile hat, da jetzt irgendwie was dran ändern zu wollen, weil das offensichtlich eine Mechanik hat, in der man jetzt fast gar nichts mehr ändern kann. Aber dass man ganz klar sagt, auch das wird zu einem Ende kommen. This too will come to an end. Ja, auch das wird ein Ende haben. Und wenn das da am Ende sich sozusagen selbst erledigt hat, ja, also es gibt ja auch diesen schönen Spruch: Evil contains in itself the seeds of its own destruction. Also das Böse trägt in sich selber die Saat der eigenen Zerstörung. Also was immer da jetzt ist, wird ja auch ein Ende haben. Aber das kluge Denken müsste jetzt sagen, wir wollen jetzt schon die Welt denken, die wir dann haben wollen. Und zwar in allen Bereichen, ja, Kunst, Wissenschaft, politisches System und so weiter und so weiter. Und dafür könnte es nichts Besseres geben als einen Think Tank, der mit langem Atem mal 3, 6, 8 Jahre durchhält, ja, und das sozusagen fast frei vom Geschehen mal skizzieren kann. Ich träume davon, dass es mir gelingt, diesen Think Tank aufzusetzen. Es gibt jetzt auch eine Initiative Europa 2049. 2049 ist ein gutes Datum, ja, weil ist ja eine Generation, 25 Jahre, ja. Und wir müssen auch mal wirklich wieder prozedural denken. Also auch zum Beispiel der Euro, wie man den jetzt bewertet oder nicht. Ja, ich weiß, es gibt viele Gründe, den Euro zu kritisieren, tue ich übrigens auch. Aber ich habe ja für Delors gearbeitet. Delors hat immer gesagt, was ich jetzt nicht haben kann, muss ich auf die Zeitschiene setzen. Ja, das heißt, ich muss jetzt sagen, dass ich in 15 Jahren das will. Und wir haben diesen utopischen Moment verloren. Das ist mir ganz wichtig. Also wenn in der Politik in den letzten Jahren eins schiefgelaufen ist, dann immer nur dieses, wir müssen jetzt pragmatisch ganz schnell irgendwas machen. Ja? Da habe ich nachgedacht. Wenn ich aber sagen will, da will ich hin, das ist ja sozusagen die Kybernetik der Utopie. Ich bin jetzt da bei 18 Grad, ich will aber 23 Grad, damit es wärmer wird. Da muss ich ja vorher die 23 Grad an die Wand werfen. Ich muss wissen, da ist 23 Grad. So sehen die aus, ja? Und dann kann ich den Schalter auf 23 Grad drehen. Und dieses utopische Potenzial, Derrida, c'est nécessaire, mais c'est impossible, ja? Es ist notwendig, aber unmöglich. Dieses utopische Potenzial haben wir als Gesellschaft verloren vor lauter Pragmatismus und vor lauter Handywischen und so weiter. Und ich glaube dringend, dass wir dieses utopische Potenzial wiederholen müssen, um zu sagen, 2049, eine Generation, aber da wollen wir hin. Und wir haben Vertrauen und Hoffnung, dass wir in Europa das Geld, den Brain, den Intellekt haben, das zu denken. Also insofern nochmal, danke für die Frage nach dem Think Tank. Ich hätte gerne so ein Think Tank und 10 Leute drumherum und wie auch immer, um da mal mit anzufangen.
Das freut mich total, weil mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber das Klären der Gedanken. Wir könnten, glaube ich, noch 7 Stunden weitersprechen. Wer wissen will, worüber wir alles jetzt nicht gesprochen haben, der soll dieses Buch lesen, von Gabriele Gysi herausgegeben, der Fall Ulrike Gero, Versuche einer öffentlichen Hinrichtung. Ich habe das Buch wirklich noch mal ganz durchgelesen, war total begeistert. Das erste Kapitel ist von einer Kollegin, die zeigt, wie Professoren in letzter Zeit rausgeschmissen werden. Und es ist ja gerade in letzter Zeit, seit 2019, häuft sich dieses früher vollkommen Unmögliche oder Undenkbare. Und wie das geschieht und was dabei passiert, dann ist ein Text über die Plagiate
Löwenich,
von,
Christoph Löwenich.
weiß nicht mehr, wie der Mann heißt, ich, sehr, genau, sehr akribisch, mit leicht gutachterlichem Ton und väterlichen Ratschlägen, aber sehr erhellend, auch die Zusammenhänge mit anderen, wie die FAZ und dann auf Lanz reagiert hat und so weiter und so weiter. Und Roberto de la Puente hat nochmal sozusagen die ganze Geschichte als erzählt, die da passiert ist. Und hinten im Anhang gibt es alle möglichen Dokumente. Du hast es gerade erwähnt, alle die Artikel, die über dich erschienen sind. Im Grunde genommen reicht es eigentlich einen zu lesen. Die sind alle gleich blöde. Ulrike, es war mir ein großes Vergnügen. Ich danke dir.
Ja, also ich danke auch für die Gelegenheit. Ich nutze die Gelegenheit nochmal, um allen zu sagen, dass die Verhandlung jetzt am 24. April um 10.30 Uhr vor dem Arbeitsgericht in Bonn ist. Das ist eine öffentliche Verhandlung. Ich würde mich freuen, wenn das gesellschaftliche Beachtung fände, weil es tatsächlich nicht um meinen Fall geht, sondern, glaube ich, eine im Grunde Wissenschaftsfreiheit hier schon verteidigt wird. Vielleicht an dieser Stelle nur den Hinweis darauf, dass mir ja, und das steht ja auch in dem Buch, in dem dritten von Roberto in dem Text, der ja so ein bisschen chronologisch ist. Aber es wurde mir von der Universität im Juli 2022, also kurz nach Veröffentlichung dieser sogenannten Plagiatsanwürfe, wurde mir ja eigentlich schon gesagt, dass die Universität meine Bücher durch so eine Plagiatssoftware hätte laufen lassen. Und man hätte ja festgestellt, das sei ja gar nicht viel. Ja, also man würde jetzt mehr oder weniger pro forma eine Kommission einberufen, die mich dann rügen würde wegen ein paar Schludrigkeiten. Aber ich solle mir keine Gedanken machen. Das war im Juli 2022. Und danach schreibe ich halt das Endspielbuch im Oktober, ja. Und die Uni distanziert sich wenige Tage später und im Februar 2023 wird mir dann gekündigt. Und insofern ist es eben schon verwunderlich, dass die Aussage, wir haben das geprüft, das ist ja nicht viel, im Grunde widerrufen wurde und auf einmal war es dann doch ganz viel und es musste mir sofort deswegen gekündigt werden, ja. Und dazwischen steht ein Buch. Ja, das ist der Sachverhalt. Und dieser Sachverhalt ist ja nicht trivial. Er ist auch deswegen nicht trivial, weil ja Gott sei Dank, das wollen wir vielleicht erwähnen, die Universität Bayreuth ja jetzt als Plagiatsvorwürfe gegen Alice Weidel bekannt geworden sind. Ja, hat ja die Universität Bayreuth im Grunde das Gegenteil gemacht. Sie ist diesen Plagiat, sie hat ihn nicht sozusagen für bare Münze genommen, sondern die Universität Bonn hat das geprüft und eben gesagt, wir weisen das zurück, das sind Kleinigkeiten. Ja, also die Universität Bayreuth hat eigentlich Alice Weidel verteidigt und hat der, nennen wir es mal, politischen Propaganda nicht stattgegeben. Ja, insofern ist das eigentlich ein glückliches Beispiel dafür, dass diese Dinge auch anders gemacht werden können. Und das macht mir eigentlich Hoffnung, dass die Gesellschaft da vielleicht doch ein paar Anknüpfungspunkte hat, wieder zur Raison zu kommen, wie man sagt. Wir haben ja jetzt alle auch bedauerlicherweise den Fall Alexander Völdert-Schmidt mitverfolgen müssen bei der Süddeutschen. Auch Plagiatsanwürfe, ob die jetzt berechtigt waren oder nicht, sei dahingestellt. Auch Leute, die sich etwas zu Schulden kommen haben lassen, werden nicht gehetzt in einer Demokratie. Ja, und Alexander Völdert-Schmidt, die ich persönlich kenne, die man dann Gott sei Dank unter einer Brücke gefunden hat, die also offenbar kurz davor war, sich das Leben zu nehmen, das hat ja doch auch einige zum Innehalten gebracht, was mit Hass und Hetze passieren kann, wenn das sich auf einzelne Personen anwendet. Insofern sage ich nochmal Dankeschön, dass ich hier sprechen durfte. Danke, dass du dieses Buch vorgestellt hast. Und ich hoffe eben, dass am 24. April, dass ich ein faires Verfahren bekomme. Danke.
Ich werde dabei sein. Ich danke dir sehr. Mach's gut.